wie Kind war.
Das heißt aber
15,
schon.
16, da
stand aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im Juni 2021 hatten wir das Vergnügen, bei Professor Dr. Roland Stickler zu Gast zu sein. Er ist der Besitzer der ersten Solaranlage in Niederösterreich.
Ich habe in Wien an meiner Dissertation gearbeitet. Es war im Sommer, heiß war es. Ich war der Einzige im Institut und kriege einen Anruf von einem Amerikaner. Er hat gehört, was ich mache. Irgendwo hat er das gelesen, meine Dissertationsarbeit. Und er will kommen. Und dann kommt er. Ich war allein im Institut. Wir haben uns einen halben Tag unterhalten. Das Ergebnis war dann, dass er mir den Vorschlag macht, ich soll zu ihm nach Amerika kommen. Es war noch so interessant, dass er gefragt hat, ob ich verheiratet bin. Sag ich, ja, Gott, frisch verheiratet. Sagt er, dann muss er mit der Frau reden. Wir haben uns ins Auto gesetzt damals und sind nach Ternitz gefahren. Meine Frau war gerade krank und ist im Bett gelegen und nimmt er seine Frau mit und redet auf meine Frau ein und erzählt ihr was von Amerika. Auf diese Art sind wir nach Amerika gekommen und waren dann von 59, also 12 Jahre in Amerika berufstätig. Ich war bei der Firma Westinghouse und das Interessante war, Westinghouse war einer der zwei großen Firmen, die Atomkraftanlagen gebaut hat. Und ich habe mit Werkstoffen über Atomkraftanlagen gearbeitet. Das war mein Hauptthema da drüben. Meine Frau war zuerst viel krank, aber dann hat sie sich erholt. Wir sind viel geritten drüben, weil die Gegend war um Pittsburgh herum ungefähr so wie da, hügelig. Aber die Landwirtschaft war tot. Man hat keinen herumreiten, weil keine Farmen waren mehr. Na, und da wird uns eine Farm zum Kauf angeboten. Eine kleine Farm, so 100 Hektar. Am Samstag hätten wir den Termin gehabt beim Notar zum Unterschreiben. Und am Freitag am Abend kriege ich einen Anruf von Wien, von meinem früheren Doktorvater. Der sagt, die Frau Minister Firnberg hat Interesse an den Arbeitsgebieten. Sie möchte eine neue Professur machen, ob ich kommen will. Ja, habe ich heute den Termin beim Notar abgesagt, bin am Montag nach Wien geflogen, habe mit der Frau Minister und den Sektionschefs verhandelt und gesprochen. Und ja, auf diese Art bin ich zufällig wieder nach Österreich gekommen. Ich war am Anfang sehr unglücklich über die Verhältnisse. Das ist ein Unterschied da, oder? Meine Frau hat gesagt, geh mal zurück.
Können Sie kurz beschreiben, was Sie unterrichtet haben?
Über Werkstoffe. Werkstofftechnik, Werkstoffwissenschaften, alles, was mit Werkstoffen zu tun hat. Rohstoffe, Herstellung von Werkstoffen, Verwendung von Werkstoffen. An der Universität Wien. Die Frau Minister wollte, dass an der Universität auch praktische Sachen gelehrt werden. Und das war meine Tätigkeit. Und das hat mir dann Spaß gemacht und Freude gemacht. Und
haben Sie es nicht bereut, wieder nach Österreich gekommen zu sein?
Am Anfang, nach dem ersten Jahr, wollte ich alles hinwerfen und wieder nach Amerika gehen. Weil sie die Beengtheit in Österreich und auch den Neid, den wir immer wieder gesehen haben, der glaubt, weil er in Amerika war, kann er groß reden. Ich war natürlich dann ein bisschen goschert, weil ich natürlich vieles gesehen habe und viele, die da herum waren, nichts gesehen haben. Aber die Diplomatie lernt man mit der Zeit auch.
Sie sind ja in Ternitz eine Berühmtheit.
Berühmtheit, das tut es nicht übertreiben. Mein Vater war Oberlehrer in Pisting. Und durch die Kriegswirren sind wir weggekommen und wieder zurück. Und er ist dann zurückgekommen und ist nach Ternitz gekommen. Ich bin geboren in Grafenbach. Meine Mutter war aus einem Bauernhof von Landschach oben, also wir waren Einheimische. Dann sind wir zurückgekommen nach dem Krieg und mein Vater hat eine Stelle gekriegt in Ternitz an der Volksschule und wir haben gewohnt in der Dunkelsteiner Schule. Im Erdgeschoss haben die Troppets gewohnt, der Lehrer Troppets. Und dann haben wir gewohnt, ebenerdig. Und der Stock drüber war der Lehrer Umreich, Also lauter Lehrer. Und mein Vater hat mich immer arbeiten geschickt. Der hat gesagt, ich muss arbeiten lernen. Und ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet, in Dunkelstein beim Bauern. Ich habe jedes Jahr im Stallwerk gearbeitet als Arbeiter, nicht als Student. Das hat mir sehr viel später im Leben gegeben, weil ich doch gesehen habe, was Arbeiten auch heißt. Die Studierten sind alle um einen Stock höher. Aber wenn sie im Stallwerk gearbeitet haben, der Kranführer ihnen zugeschrien hat, sie sollen endlich einmal die Ketten anhängen und so weiter, da lernt man, was Arbeit heißt. Meine Eltern waren natürlich sehr konservativ. Mein Vater hat drüben den Kirchenchor aufgebaut, meine Mutter hat Orgel gespielt am Petersberg. Das war eine interessante Zeit, weil zum Unterschied von heute ist damals von tief aufgebaut worden. Es war schlecht und wir haben aber arbeiten müssen. Das wissen die Jungen halt nicht mehr. Die wissen es nicht, was es heißt, wirklich was zu schaffen.
Haben Sie das an Ihre Studierenden dann auch weitergeben können?
Ja, ich hoffe, weil ich habe immer darauf hingewiesen, meine Eltern waren konservativ, waren natürlich Schwarze, damalige Zeit. Und ich habe die andere Seite kennengelernt. Mein Kranführer, mit dem ich immer wieder gearbeitet habe, jedes Jahr, das war ein großer Kommunist und hat mir erzählt, wie eigentlich die Verhältnisse vor dem 38er Jahr waren. Wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gegangen bist, hast du keine Arbeit gehabt. Du hast einen Stempel vom Pfarrer gebracht, damit du weiter... Also man lernt die Politik auf diese Art auch von anderen Seiten kennen. Und ich habe mit dem damaligen Kranführer, auch wie er dann in Pension war, er war dann der Nachbar in Grafenbach, viel Kontakt gehabt. Und ich habe eigentlich geschätzt über die Art, wie er sich mit mir abgegeben hat. Ein Kommunist ist ein Häuptling, der gibt sich mit einem schwarzen Studenten ab. Und so.
Aber wie sind Sie dann überhaupt zum Studieren gekommen? Das war ja dann auch etwas sehr Ungewöhnliches, oder?
Na ja, gut, ich habe die Matura gemacht. Und ich habe schon während der Mittelschulzeit immer im Stallwerk gearbeitet. Das war damals, glaube ich, ein direkter Kles. Seine Frau war eine Sängerin. Und die Sängerin hat im Kirchenchor mitgesungen. Der Herr Direktor Kles war relativ gut mit meinem Vater und hat gesagt, ich soll ja studieren. Und so bin ich eigentlich zum Werkstoffstudium gekommen. Das Leben besteht aus einer Reihe von Zufälligkeiten. Dass ich erst einmal studiert habe, war aus Bekanntenkreisen herum. Dass ich nach Amerika gekommen bin, war ein reiner Zufall, weil ich im Sommer da war. Dass wir dann wieder zurückgekommen sind, war auch ein Zufall. Die Frau Minister will ein neues Institut machen und mein früherer Doktorvater hat sich erinnern können und hat mir das eben mitgeteilt. Und auf der sind wir wieder da gewesen.
Wenn wir nochmal auf die Solaranlage zu sprechen kommen, also ich habe gelesen, dass Sie die Anregung eigentlich aus Amerika mitgenommen haben.
Ich habe herüben mit Werkstoffen gearbeitet. Und da triff ich zufällig den Direktor vom Aluminiumwerk Ranshofen in Berndorf. Und der sagt, wir wollen Solaranlagen bauen, aber er braucht einen Platz, wo er das aufstellen kann. Sag ich, dann stellen Sie es in mein Haus auf, ich stelle das zur Verfügung. Und so ist die Solaranlage hier entstanden. Sie können auch sagen, wieder reiner Zufall, hätte ich den Herrn Turnheim nicht gekannt, war man nie darauf gekommen. Ne? Und zwar war das wirklich die erste solarthermische, die in Niederösterreich aufgestellt worden ist. Zwei Anlagen, die ich dann auch noch betreut habe, war eine am Kreuzberg oben bei einem Bekannten und eine in Kärnten. Ich habe ein Messprogramm entwickelt und ich messe heute noch. Also ich führe noch diese Daten ganz genau jeden Tag.
Was wird da genau gemessen?
Ich messe die Lufttemperatur, ich messe die Wassertemperatur, ich messe Wetter, also Wind und Windgeschwindigkeit und Luftdruck. Und das ist ganz interessant, wie sich in den letzten Jahren eigentlich das Wetter doch geändert hat. Wir haben Probleme gehabt Anfang mit der Anlage. Nachdem sie ja die Anlage mit Frostschutzmittel betreiben haben müssen. Und damals waren die Ventile, die Schieber, alle nicht beständig gegen Frostschutzmittel. Und ich habe viel gewechselt und gebaut. Dann hat Ranshofen hat dann in den 80er Jahren die Kollektoren erneuert. Aber die funktionieren heute noch. Auch wie meine Familie noch beieinander war hier. Im vorigen Dezember haben wir doch einen starken Sturm gehabt hier. Das hat mir die Anlage zerstört. Da sind die Trümmer heruntergeflogen. Gott sei Dank nichts passiert. Ich lasse das reparieren. Dann kommt der Regen und dann habe ich auf einmal im Schlafzimmer so einen nassen Fleck. Ist bei der Reparatur der Dachziegel beschädigt worden.
Sie nutzen die Anlage eigentlich nur zur Warmwasseraufbereitung?
Die Anlage ist, wie wir damals konzipiert haben, nur Warmwasser. Wir haben überlegt, sollen wir eine Heizung auch machen, aber nachdem wir nicht gewusst haben, ob das überhaupt funktioniert, das war 74, ja? Da hat man keine Ahnung gehabt, wie das Ganze geht. Heute würde ich natürlich entweder die Bodenheizung damit machen oder sonst was. Bis heute habe ich mein Warmwasser, das ich zum Duschen und Geschirrwaschen brauche und so weiter, von der Sonne.
War das damals schon der Umweltgedanke oder eher der Forscherdrang?
Die Idee von Ranshofen war, in die Umwelt hineinzugehen. Mir hat das natürlich gefallen, weil ich komme von der Atomkraft und ich war mir sicher, dass wir sparen müssen.
Das war ja 1974, da waren ja eigentlich die Rohstoffpreise waren ja nicht so hoch wie jetzt. Also das war ja noch gar kein so ein Thema in Wirklichkeit.
Das war kein Thema. Aber wir haben damals schon diskutiert, irgendwann wird das Öl ausgehen. Das war die damalige Idee von Herrn Thurnheim.
Die Teile für die Solaranlage, das ist alles eigentlich von Berndorf gekommen.
Das ist alles von Berndorf. Die ganze Konstruktion und die Messgeräte, die wir aufgestellt haben, Sonnenschein, Autograph, eine Wetterhütte und so weiter. Ich bin am Dach herumgeklettert, heute würde ich mir das nicht mehr trauen. Aber mit solchen Anlagen messe ich heute noch.
Wie waren eigentlich die Reaktionen von Familie, Freunde, dass sie sowas gemacht haben?
Meine Familie war interessiert natürlich. Die haben alle gelacht über die Datensammlung. Ne? Aber von der Umgebung haben manche gesagt, der spinnt. Ne? Weil auf diesen Häusern da auf einmal so eine Anlage montieren. Die Anlage war noch für heutige Verhältnisse viel zu groß. Nämlich es waren 4x1 Meter. Heute würde man lauter 1 Quadratmeter großes, damit man eben nicht so Schäden hat. Aber es haben sich viele interessiert und ich habe ihm geholfen, in Kärnten das aufzubauen. Ein Bekannter am Kreuzberg. Ich würde heute nicht mehr diese Anlage hinauf. Ich würde heute wahrscheinlich eine Photovoltaikanlage hinaufbauen. Aber das war ja damals keine Rede davon, dass es so etwas gibt.
Wie sehen Sie heute die Bemühungen, alternative Energie einzusetzen?
Wenn wir nicht die alternativen Energien ausnützen, wird uns die Energie einmal ausgehen. Ob wir jetzt das glauben oder nicht. Aber Kohle, Erdöl werden ausgehen. Wenn wir so weiter urassen mit der Energie, werden es geschwinder ausgehen. Wenn wir sparsam sind, wird es langsamer ausgehen. Und was tun wir dann? Elektroauto? Glauben Sie das wirklich, dass das möglich ist?
Scheinbar schon, aber es scheint sich noch nicht durchzusetzen, oder?
Woher nehmen wir den Strom? Aus der Steckdose? Wir müssen sparen. Das ist das Erste, was einmal kommen muss. Wenn Sie heute den Verkehr anschauen, jedes Auto mit einem Menschen drin, das kann nicht funktionieren. Wir werden in eine Katastrophe hineinlaufen. Das bin ich überzeugt. Vielleicht sowas wie Corona-Effekte werden uns vielleicht auch ein bisschen lehren, wie wir sparen sollen. Aber glauben Sie wirklich, dass wir was gelernt haben?
Aber was sollten die Menschen machen? Was wäre die Empfehlung?
Dass wir uns überlegen, woher alles kommt. Mhm. Und das tun wir nicht mehr. Ich bin aufgewachsen unter der Vor-Hitler-Zeit. Hab die Zeit miterlebt, wie es damals war. Dann ist der große Führer gekommen, hat Geld und Arbeit versprochen. Das hat ein Jahr gut funktioniert und dann ist der Krieg gekommen. Dann ist alles zusammengehauen worden. Wir haben dieses Zusammenhauen erlebt. Und nachher haben wir müssen aufbauen. Es hat uns niemand was geschenkt. Und da haben wir gelernt aufzubauen. Ich und viele andere, meine Kollegen, und jeder wollte aufbauen. Und dieses Aufbauen ist nur aufgrund der Energie gegangen, die wir gehabt haben. Und jetzt sind wir auf einmal gefräßig geworden. Haben glaubt, wir können die Energie unendlich lang kriegen. Jetzt kommen wir drauf, na, irgendwann wird das Ganze Grenzen haben. Warum heize ich den Urwald auf im Amazonasgebiet? Nur damit ich Sojabohnen bauen kann? Ich bin überzeugt, wir werden in der Zukunft sparen lernen müssen. Das ist die Gefahr, dass bis wir das lernen, es schon unter Umständen zu spät ist. Ich meine, für mich kann es gleich sein, die nächsten paar Jahre, die ich noch da herumgrabbel. Aber bei ihnen wird es schon was anderes sein. Mhm. Und die nächste Generation, die kommt, was werden die dann machen? Ein Teil meiner Tätigkeit hier war, für das Ministerium Zwentendorf begutachtet beim Bau. Und es war hervorragend gemacht, wenn ich das vergleiche mit Amerika und so weiter, wo ich überall in den Werken war. Und jetzt steht dort ein Museum. Aber in der Tschechei, in Slowakei, in Kroatien. Und jetzt werden wir halt den Strom kaufen für ihr Elektroauto von den Atomkraftanlagen in diesen Ländern. Das bin ich überzeugt, dass das kommen wird. Die Elektronen haben ja kein Marschall.
Herr Dr. Stiegler, danke fürs Gespräch.
Konzept und Inhalt: Magister F.H. Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit: Leopold Eibel. Technische Umsetzung: Robert Graf.